Willkommen beim Immo Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Und jetzt neu in Kooperation mit dem Gewinn. Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil.
Herzlich willkommen zum Immo Austria Podcast und einer neuen Folge. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir die Immo-Oma, aka Johanna Bauer. Und ich bin ganz, ganz froh und stolz, dass sie heute bei mir im Podcast ist. Sie ist eine unglaublich sympathische, herzliche Dame und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, Immobilienwissen in die große Welt, die Immobilienwelt hinaus zu posaunen, junge Menschen zu motivieren, allen voran Frauen, sich mit dem Thema Vermögensaufbau zu beschäftigen. Und liebe Johanna, liebe Immo-Oma, schön, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Super.
Spaß.
Johanna, wir kennen uns schon so ein bisschen länger aus der digitalen Welt über Clubhouse und Immocation und so weiter. Du bist ja schon sehr, sehr lange im Immobilienbereich tätig. Vielleicht für die wenigen, die dich nicht kennen. Vielleicht ganz kurz, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ich bin die Johanna, ich komme aus Wien. Ich bin jetzt stolze 74 Jahre alt inzwischen. Wow.
Gratuliere, Respekt.
Ich bin seit über 30 Jahren Immobilienmaklerin in Wien und ich habe aber vorher in Deutschland gelebt, 7 Jahre, und daher kenne ich den Immobilienmarkt in Deutschland und in Österreich natürlich wie meine Westentasche. Mhm. Und ja, und jetzt, wo ich in die Jahre gekommen bin, möchte ich gern mein Wissen an die jüngere Generation weitergeben.
Perfekt.
Ich bin's ja, ja. Und ja, und das macht mir sehr viel Spaß, also Menschen beim Vermögensaufbau mit Immobilien zu begleiten, zu betreuen, so dass sie sich wirklich sicher fühlen können.
Das heißt, du hast erwähnt, vor 30 Jahren hast du begonnen mit der Maklerei sozusagen. Wenn du dich zurückerinnerst, bist du da durch Zufall zu dem Thema Immobilien gekommen oder bewusst hast du den Schritt gewählt? Was war da der ausschlaggebende Punkt?
Naja, es ist eine Mischung von allem. Ich habe in Deutschland gearbeitet bei einer Firma. Die haben Bauherrnmodelle, Finanzierungen und Versicherungen verkauft. Mhm. Und ich war, da gab es irgendwelche Querelen in der Firma und ich war auf Jobsuche. Ich wollte wechseln und wollte mir einen anderen Job suchen und habe mich überall beworben, wo man sich bewerben konnte, und habe bald bemerkt, Makler nehmen irgendwie immer Leute auf, weil die ja eh auf Provisionsbasis, damals war das so, gearbeitet haben. Und da war ein Makler, der hat gesagt, ja, komm zu uns, das ist der beste Beruf, den es gibt. Wenn die Preise steigen, reißen dir die Leute die Objekte aus der Hand. Und wenn die Preise fallen, kann man wunderbar die Eigentümer herunterhandeln und dann gibt es Schnäppchen. Und ich habe dann nicht zu ihm gewechselt, weil ich zurück bin in meine Firma. Aber das hat sich so eingeprägt bei mir. Und wie ich dann nach Wien zurückgegangen bin, habe ich mich nur mehr bei Immobilienmaklern beworben.
Sehr schön. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du nach wie vor als Maklerin aktiv. Ist das richtig?
Genau, ich habe meine Firma noch. Ich habe einen Mitarbeiter, der alles macht. Ich muss nur mehr mit ihm telefonieren.
Sehr gut.
Wir telefonieren täglich, weil ich bin fürs Rechtliche, auch fürs Verkäuferische und Strategie. Er bespricht alles gern mit mir.
Okay. Bleiben wir noch so ein bisschen im Maklersegment. Du hast vor 30 Jahren begonnen. Wie hat sich das Berufsbild, wie hat sich der Immobilienmarkt in den letzten 30 Jahren gewandelt?
Also das Berufsbild weiß ich nicht wirklich, weil so viele Makler... keine Ahnung, aber ich weiß, damals war es absolut üblich, dass der Makler geschleckt, gekleidet im BMW auffährt, Und ich wollte das nicht und bin mit Fahrrad und Hund damals zum Termin gefahren.
Du warst Trendsetterin sozusagen.
Ich war meiner Zeit voraus vielleicht. Ja. Und ich habe sehr bald bemerkt, dass die Leute sagen, wow, so eine nette Maklerin, die kommt auch mit dem Fahrrad, wie super. Und ich habe gemerkt, wie gut das ist, was für ein irrsinniger Wettbewerbsvorteil das ist, wenn man einfach normal, menschlich und ja, so ist, wie man ist.
Das heißt, soziale Intelligenz, Sympathie hast du früher erkannt, dass das ganz, ganz wichtig in deinem Beruf ist. Ne?
Absolut, ja.
Hat sich so der Makler ist ja so ein bisschen verschrien, es gibt ja Statistiken, da sagt man, der Makler ist unbeliebter als der Autoverkäufer. War das schon immer so? Hat sich das gewandelt oder ist das Berufsbild gleich schlecht geblieben?
Also wenn es jetzt noch so ist, dann ist es gleich schlecht geblieben. Also ich kenne nur den Spruch, wer nichts wird, wird Wirt und wer den Wirt nicht schafft, wird Immobilienmakler.
Schöner Spruch, ja, leider. Ja, spannend. Und wie hat sich der Markt in den letzten 30 Jahren, weil viele reden ja immer nur von der jüngeren Vergangenheit, wo die Zinsen so niedrig waren und jetzt sah man alle, du kommst aus einer Zeit, da waren die Zinsen bei Weitem höher. Was kannst du darüber berichten?
Ja, wie ich angefangen habe, waren die Zinsen bei 8%. Ich habe damals über Bausparer finanziert bei meinen ersten Objekten, damit die Zinsen bei 6% gedeckelt sind.
Also bei deinen eigenen? Das heißt, also gut.
Meinen eigenen.
Wann hast du deine erste Investmentimmobilie gekauft?
1992.
1992. Und da war 8% Bausparteilen mit einem Cap nach oben, 6%.
Genau.
Wie es klassisch damals war. Ne?
Genau.
Und
in der späteren Zeit habe ich dann gute Kontakte zur Bank gekriegt, habe nicht mehr Bauspar finanziert, habe aber immer festgeschrieben, weil ich in Erinnerung hatte, dass in der Zeit, bevor ich gekauft habe, die Zinsen bei 12-13% waren.
80er Jahre, Ölkrise, ne?
Genau, und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich bei 6% festschreiben kann, ist ja super. Und dann sind sie aber immer gefallen. Also das Festschreiben hat mir jetzt zwar keinen finanziellen Vorteil gebracht, aber es hat mich sehr gut schlafen lassen.
Und Frage jetzt, weil das stellen sich sicher die Zuhörerinnen und Zuhörer, stellen sich jetzt die Frage, bei 6% Zinsen, du wirst ja, nehme ich an, so roundabout 2% auch getilgt haben. Das heißt, eine Achterannuität, wenn man so möchte, plus minus. Was waren die Renditen damals? Ist sich das schön ausgegangen oder hast du viel Eigenkapital mitbringen? Wie hat da dein Konstrukt ausgesehen damals?
Also, das war überhaupt eine ganz lustige Zeit. Ich habe meine allererste Wohnung habe ich gekauft, da habe ich gerade meinen Job verloren. Ich war arbeitslos geworden. Ja, ich wurde gekündigt und habe gedacht, boah, um Gottes Willen, wenn ich jetzt nicht kaufe, das dauert vielleicht ewig, bis ich wieder einen Job habe, wer weiß das schon. Und die haben mir auch gesagt, es gibt keine Arbeitsplätze mehr für Menschen über 40. Ja, also ich war wirklich in einer schwierigen Situation, habe mir gedacht, jetzt muss ich kaufen, jetzt oder nie. Und habe in dieser total unsicheren Situation meine erste Immobilie gekauft, habe mir von meiner Mutter ein bisschen Geld ausgeborgt und ein bisschen was hatte ich Ersparnisse auch und hatte tatsächlich 40% Eigenkapital. Und was
möchtest du mitteilen, wo du gekauft hast, was der Kaufpreis war? Möchtest du das preisgeben?
Ja, gern. Ja. Das war im dritten Bezirk in der Rasumowski-Gasse, Toplage. Also wirklich Hauptlage beim Rochusmarkt, was ich aber nicht wusste, weil ich war so lange in Deutschland gewesen. Ich wusste gar nicht, wie gut die Lage ist. Ich habe einfach nur ausgesucht, 1 Million ist meine Schmerzgrenze. Mehr geht nicht. Schilling natürlich, 1 Million Schilling. Das sind also 140.000 Euro meine Schmerzgrenze.
70.000 sind das, oder?
140.000, oder?
Nein, 1 Million.
70.000.
1 Million Schilling sind 70.000 Euro, oder?
70.000, genau. Okay. Ja, genau.
Wie groß war die Wohnung?
Die war 62 Quadratmeter und es war eine Gruft.
Eine Gruft?
Blick auf eine Feuermauer.
Ui, also eine Altbauwohnung.
Altbau mit Blick auf eine Feuermauer und ich konnte drinnen nicht feststellen, wie das Wetter an dem Tag ist.
Sehr gut. Hast du die Wohnung noch?
Nein. Ich habe dort wirklich alle meine Sünden abgebüßt in der Wohnung, weil ich habe zwar Eigennutz, ich habe da gewohnt und es war gruftig einfach.
Okay, das war ja zum Eigennutz, das war nicht investmentmäßig, ne?
Nein, das war meine allererste Wohnung zum Eigennutz und dann weiß ich noch, ich bin immer durch die Stadt gegangen und habe mir die Hausmauern angeschaut. In welcher Straße geht die Sonne wie weit herunter, um welche Tageszeit? Mhm. Weil die Wohnung damals war nordseitig mit Blick auf eine Feuermauer, das wollte ich nicht mehr erleben und ich wollte einschätzen können, wie ist das mit dem Sonneneinfall? Wie viel Sonne habe ich im ersten Stock? Wie viel habe ich im zweiten Stock? Und so. Und habe mir dann die Wohnung verkauft. Ah ja, und die Wohnung hat gekostet, glaube ich, 930.000 Schilling. Also unter 70, vielleicht 65.000 ungefähr. Und dann habe ich die nach 3 Jahren verkauft und habe mir eine Wohnung südseitig mit Fernblick ins Grüne gekauft.
Mit Gewinn verkauft?
Mit Gewinn.
Sehr genau. Schön. Sehr schön.
Mit Gewinn auch die allererste Wohnung, obwohl sie wirklich nicht jetzt so besonders gut war.
Sehr schön. Und deine erste wirkliche Investmentwohnung, die du dann vermietet hast, was war das?
Das war eine Wohnung im Stuberviertel.
Oh, auch nett. Damals nicht so nett, ne? Damals verschrien.
Keiner wollte dort was haben, weil da gab es extrem viel Prostitution. Und ich habe mir das so in meinem Kopf zusammengereimt. Der Strich, der wandert doch, der wird hier nicht bleiben. Das ist so eine schöne Gegend, so viel Grün, die Donauinsel.
Die, die es nicht kennen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist direkt neben dem Prater. Und diese Gegend hat natürlich durch die Wirtschaftsuniversität, durch die Ansiedlung der Wirtschaftsuniversität und verschiedenster Firmen auch in der Umgebung natürlich enorm, enorm an Wert gewonnen. Und die Lage ist ja top, grenzt an den ersten Bezirk, an den Prater, an die Donau. Super Verkehrsanbindung, also da warst du schon damals schon sehr vorausschauend, ne?
Genau, die Gemeinde Wien habe ich dort gekauft, meine eigene Wohnung war auch dort und dann habe ich immer in der Gegend geschaut, was es da noch gibt und da habe ich dann gekauft, ich habe 2 Objekte gekauft, 38 Quadratmeter, das weiß ich gar nicht mehr, was das gekostet hat und ein Lokal im Erdgeschoss, für 10.000 Schilling.
10.000 Schilling das Lokal?
Oder waren es 10.000 Euro? Ich weiß nicht. War das schon Euro?
Euro ist 2001 ist der Euro gekommen.
Schilling.
Vielleicht war es 100.000
Schilling. Das war 97 oder so.
Okay, das heißt 1997 sind dann deine ersten Investments quasi.
Und das Lokal war aber ein vermietetes Lokal mit 50 Schilling Mieteinnahme oder so.
50 Schilling, okay. Das war aber ein kleines Lokal, oder?
40 Quadratmeter.
Ach oh, okay.
Und irgendwann ist der Mieter ausgezogen und es war leer.
Und dann? Neu vermietet oder verkauft?
Ich habe es dann saniert und mein Büro dorthin verlegt damals. Mhm. Und habe es inzwischen noch einmal verlegt und habe dort in dem Haus mehrere Wohnungen.
Okay, das heißt, du hast mittlerweile in dem Haus, ist Altbau, nehme ich an, oder? Im Stuberviertel ist sehr viel Altbau. Das heißt, du hast das nach wie vor noch im Bestand alles? Seit 19.
Ja, das habe ich alles im Bestand, alles.
Sehr gut. Vielleicht, das ist auch ganz interessant, welche Vermietungsformen verwendest du? Vermietest du ganz klassisch leere Wohnungen? Vermietest du möbliert? Machst du WG-Vermietungen? Was ist da deine Strategie?
Ich habe angefangen mit ganz normaler Vermietung. Mhm. Bei der ersten Wohnung. An Cashflow war übrigens nicht zu denken. Das war deine Frage vorher. Es war gar keine Rede davon. Ich habe einfach, die Idee war die, ich spare entweder in eine Lebensversicherung, das war mein Hund, entweder in eine Lebensversicherung oder ich spare in eine Immobilie. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann spare ich aber doch lieber in eine Immobilie hinein. Mhm. Wenn ich und nach 20 Jahren oder 30 Jahren gehört sie dann mir und ist lastenfrei und ich kann von der Mieteinnahme leben.
Genau, das heißt, deine Strategie war eigentlich, wie ich auch sehr, sehr viel predige, weil momentan ist es so ein bisschen in allen sozialen Medien immer so, ja, Rendite, Cashflow, Rendite, Cashflow, aber viele vergessen die wesentliche Komponente der Wertsteigerung der Immobilie und eben den Vermögensaufbau gleichzeitig durch die Tilgung. Ja, das macht ja diese Vermögensschere schön auf. Und das hast du, damals war das schon deine Strategie. Und vor allem, das ist ja auch eine A-Lagen-Strategie, wo Renditen eher gering sind, dafür das Risiko auch dementsprechend gering, ne?
Genau. Also die Erfahrung hat natürlich gezeigt, dass in den Top-Lagen die Preise gar nicht fallen. Sieht man jetzt auch in Wien sehr schön im zweiten Bezirk, da in der Gegend, wo ich die Wohnungen habe, da fällt gar nichts.
Das ist nicht
Und
wirklich
im
günstiger geworden, ne? Sehr stabil.
sehr stabil und in anderen Fällen, anderen Lagen, in den schlechteren Lagen, sind die Preise ja, 50% durchaus oder bis zu 50% gefallen.
Absolut. Also Lage, 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 so abgedroschen das klingt, aber so sehr bewahrheitet sich das, gell, in Krisenphasen.
Absolut, absolut. Das ist eine interessant. Man hat das immer gehört. Jetzt sieht man es mit eigener Wahrnehmung. Das finde ich spannend.
Absolut. Du, und vielleicht auch ganz spannend, wie hast du es geschafft, dein Portfolio aufzubauen? War das schwierig? Haben die Banken dir da auch einige Steine in den Weg gelegt? Haben die viel Eigenkapital gefordert? Hast du damals schon 110% Finanzierungen zusammengebracht? Was kannst du da berichten?
Das kannst du laut sagen. Eine der ersten Wohnungen, ich war schon Maklerin, ich hatte eine Wohnung gefunden, auch im Stubenviertel, die war stark sanierungsbedürftig und super günstig. 800 Euro der Quadratmeter oder so. Also
Oh,
wirklich
sehr schön.
ein wunderschönes Haus mit Engeln im Eingang und so, also richtig. Top, aber sanierungsbedürftig, Haus und Wohnung. Und die Wohnung war komplett sanierungsbedürftig und der Preis sehr, sehr günstig. Ich habe lang mit der Eigentümerin herumverhandelt und hatte dann endlich den Preis. Und ich war bei meiner Bank gewesen, bei meiner Hausbank. Und da habe ich immer gesagt, ich will eine Wohnung kaufen, kriege ich eh die Finanzierung. Und der hat immer gesagt, ja, wird schon gehen, ja, wird schon gehen. Und wie ich dann den Preis endlich verhandelt habe, dann habe ich gesagt, hören Sie, ja, wird schon gehen, reicht mir nicht mehr. Ich will jetzt das Kaufangebot unterschreiben. Ich brauche jetzt das von Ihnen schriftlich. Und dann hat er gesagt, na dann kommen Sie mit allen Unterlagen vorbei. Und dann bin ich hingegangen mit allen Unterlagen. Und dann ist der Referent, der für mich zuständige Referent, zum ersten Mal in dem Dialog mit mir seinen Chef fragen gegangen. Ist rausgekommen und hat gesagt, ja, tut mir leid, der Chef hat gesagt, derer geben wir gar nichts, derer stellen wir höchstens die Kredite fällig.
Ist das Maria? Okay.
Und dann habe ich dieses Objekt trotzdem gekauft mit einem Bürgen und
Aber
habe es
bei einer anderen
weiter.
Bank, oder?
Wie?
Bei einer anderen Bank dann, oder?
Bei einer anderen Bank finanziert mit einem Bürgen und habe es weiterverkauft.
Also hast du das saniert und weiterverkauft oder gleich weitergedreht?
Saniert. Saniert.
Also Fix and Flip quasi, ne?
Fix and Flip, genau. Es
Okay.
war aber das einzige Objekt, wo ich Fix and Flip gemacht habe. Ich habe nur später noch mal eine einzige, nein, ich habe noch zwei Wohnungen verkauft.
Aber am liebsten sammelst du Wohnungen, ne?
Aber wenn es geht, behalte ich es, weil ich finde, dass die Wertsteigerung wesentlich mehr bringt. Als das Geld, also man kann auch gut verdienen mit Fix and Flip, das ist ein schöner Beruf, aber es bleibt ja nichts über, es ist dann weg.
Das ist richtig. Wir haben zuerst, sind wir ein bisschen dann abgekommen. Du hast ganz normal zu vermieten begonnen. Und wie ist es dann weitergegangen? Oder wie
Ja.
vermietest du heute?
Der erste Mieter hat dann ein paar, der war, ich glaube, es war schon ein befristeter Mietvertrag. Weiß ich aber gar nicht mehr. Und der hat ein, 2 Jahre brav gezahlt und plötzlich kam keine Miete mehr. Und dann bin ich zu Gericht gegangen selber. Ich habe gemerkt, dass der zahlt nicht mehr. Ich bin zum Amtstag zu Gericht gegangen, habe eine Mietzins- und Räumungsklage zu Protokoll gegeben und habe gemerkt, das dauert ein halbes Jahr, bis ich Ja? Er ist aber dann irgendwann erschienen, hat die ganze Miete nachgezahlt und wollte in der Wohnung bleiben. Und ich, gutmütig wie ich bin, habe ich gesagt, okay, dann bleibst du halt. Und wie er ausgezogen ist, das war im Jahr 2004, habe ich mir, ich hatte damals einen HTML-Kurs besucht.
20 Jahre her, ne?
2004, ich habe einen HTML-Kurs besucht und ich habe mir dann mit HTML eine Website gebastelt und habe draufgeschrieben, Ferienwohnung in Wien.
Ja, toll. Und das war die erste Airbnb-Lerin sozusagen.
Es gab noch kein Airbnb damals. Ja. Und dann haben sich, und ich war bei Google immer auf der Seite 1, weil ich war die Einzige, die sowas angeboten hat. Und dann haben sich da Leute gemeldet und die Wohnung war immer ausgebucht über meine eigene Website.
Cool.
Und dann habe ich dieses Modell natürlich weiter, also damals war es auch so, Booking hat keine Ferienwohnungen genommen. Die hatten das gar nicht am Schirm, dass es sowas gibt. Mhm. Haben nur Hotels genommen. Und ich habe irrsinnig mit allen, mit TUI damals noch, ich habe überall versucht reinzukommen mit meiner Ferienwohnung. Und Booking hat sich dann entschieden, okay, weil ich mehrere Wohnungen in einem Haus habe, ist das ein bisschen sowas Ähnliches wie ein Hotel und sie nehmen mich.
Wann war das? Weißt du das noch?
Das weiß ich nicht mehr, aber ich könnte es nachschauen.
Okay, na spannend. Spannend. Und Frage, das heißt, du hast das bis heute, nehme ich an, gemacht. Wie gehst du mit der Änderung in Wien schlagend mit 1.7. zukünftig um? Was machst du da?
Ich habe gar kein Problem damit, weil ich schon länger gefunden habe, dass die touristische Vermietung nicht so angenehm ist.
Okay, weil, schon eingestellt.
Mhm. Naja, eingestellt ist übertrieben. Was ich mache, ist Kurzzeitvermietung, weil mindestens ein Monat ist erlaubt.
Ja.
Mhm. Und ich vermiete ab einem Monat.
Okay, und das funktioniert das ohne Leerstände bei dir?
Das funktioniert hervorragend. Okay. Man kann das gar nicht sagen, wie gut das funktioniert.
Dass es auch zukünftig noch funktionieren kann, wenn alle plötzlich versuchen, einen Monat, weil sie eben nicht mehr dürfen, weil meines Wissens wurden alle Ausnahmebewilligungen, alle Anträge bis dato abgelehnt.
Aha, okay.
Ja,
das ist eine interessante Info, das wusste ich nicht.
Ich kenne keinen, weil das Blöde ist, am Anfang haben sie ja gesagt, dass der WEG-Vertrag, die Zustimmung im WEG-Vertrag zu kurz reichen wird. Und die Behörde sagt nein, weil damit ist nicht sichergestellt, dass nicht nur maximal 50% im Haus Airbnb machen. Jetzt musst du ergo von jedem Einzelnen die Zustimmung einholen und es dürfen nicht
mehr.
Das ist de facto unmöglich.
Möglich. Das ja, unmöglich. Natürlich.
Und somit ist es, also viele stehen jetzt quasi vor der Mauer und wissen nicht, was sie tun. Und Konsequenz wäre natürlich dann monatsweise zu vermieten und da kommt dann halt viel Konkurrenz auf den Markt. Ne?
Mir ist das sowieso egal, weil es gibt immer viel Konkurrenz und außerdem bin ich gewohnt, dass der Gesetzgeber nicht auf mich hört.
Das stimmt leider, ja.
Der Gesetzgeber lässt sich immer blöde Sachen einfallen, statt meine kluge Expertise anzufragen.
Und Aufruf an dieser Stelle an den Gesetzgeber, fragt sie immer, Oma.
Genau. Und dadurch ändern sich Gesetze immer und der Gesetzgeber macht einmal Schniff und mein Geschäftsmodell ist kaputt und ich muss von vorne anfangen. Ich kenne es immer schon so und man muss flexibel bleiben und sich was einfallen lassen. Also momentan, ich habe schon lang vor dieser Gesetzesänderung umgestellt. Mhm. Und also ich habe zwar touristisch noch vermietet, aber bevorzugt Leute genommen, die Expats sind, die aus dem Ausland kommen und länger bleiben wollen. Mhm. Und jetzt habe ich eigentlich eh schon alles so vermietet, schon lang. Mhm. Es kommt ganz selten vor, dass was leer ist, steht.
Kannst du da kurz vielleicht Einblicke, vielleicht Zahlen oder Renditen nennen? Was Unterschied, wenn du deine Nehmen wir jetzt einmal ein Apartment her, wenn du das normal vermieten würdest, wie viel würdest du bekommen und wie viel bekommst du jetzt mit der monatsweisen Kurzzeitvermietung?
Ja, 70 Quadratmeter, ja?
Mhm.
Beispiel.
Mhm.
Im Altbau.
Mhm.
Wie ist der Richtwert jetzt? Irgendwas um die 6, glaube ich.
6,67 €, ja.
Ja, also 6 mal 7 ist 42, würde ich 450 netto kalt kriegen. Ich kriege 1.800 inklusive Mehrwertsteuer.
Mhm.
Mal abziehen, dann sind wir bei, lass es 1.600 sein.
Mhm.
Dann geht Strom und Gas runter, ungefähr 300.
Mhm.
Weil die heizen ja, die sparen ja nicht beim Heizen, sind ja meine Kosten.
Das stimmt, ja.
Dann sind wir bei 1.300.
Mhm.
Und dann gehen die Betriebskosten runter, lass es 200 sein, habe ich ungefähr 1.100 statt 450.
Genau. Ausstattung brauchst du natürlich noch. Hast einmalig investiert. Internet wirst du haben wahrscheinlich.
Ich habe Internet natürlich. Ich habe, ja, ich zahle Strom, Gas, ich habe Internet und die Ausstattung. Und ich muss natürlich, wenn die Heizung kaputt geht, am selben Tag dort sein. Oder wenn, weiß ich nicht, der Herd eingegangen ist oder die Gäste irgendwelche Wünsche haben. Ich kümmere mich ein bisschen mehr, als man sich bei einer normalen Vermietung kümmern müsste, aber nicht viel mehr.
Ja, ist auch meine Erfahrung. Aber ich mache Kurzzeitvermietung noch im Großen.
Aha.
Und das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Aufwand, weil man kann sehr viele Prozesse systematisieren, es gibt sehr viele Tools, wo man automatisieren kann, aber den Menschen mit all seinen wahnsinnigen Ideen und Verrücktheiten, den kann man nicht systematisieren. Frage, du machst das trotzdem, eine Komponente muss man wahrscheinlich auch noch, das heißt die Booking Fees, ne? Booking.com will halt auch ein Stück vom Kuchen. Das musst du dann wahrscheinlich.
Ja, aber Booking kriegt ja nur, der bucht und bucht dann meistens einen Monat und dann bleibt er mir erhalten danach.
Das ist gescheit, ja.
Wenn er für 3 Monate bucht oder für 2, naja, dann ist der Booking-Fee, der ist 15% oder
8%. Ja, das ist leider hoch.
Das macht mir nichts. Das
ja. Aber in Summe kann man, wenn man so jetzt grob umschlägt, hast höchstwahrscheinlich nach allen Abzügen die doppelte Netto-Kaltmiete, ne?
Kann man so sagen, auf jeden Fall.
Ja, super. Und der Aufwand ist nur rudimentär höher, als wenn es das ganz klassisch vermieten.
Der Aufwand ist, ja, ist rudimentär höher, also fast nicht höher eigentlich. Außerdem, ich habe einen Mitarbeiter, der hat ja nicht so viel zu tun, der ist geringfügig beschäftigt und er macht alles, was so plötzlich anfällt.
Mädchen.
Ja. Also einchecken, auschecken, es ist was kaputt gegangen, der Mieter fragt nach einer neuen Kaffeemaschine oder will das anders haben oder keine Ahnung. Das macht alles er.
Mhm. Sehr spannend. Super.
Und er kostet nicht viel. Und ich mache manchmal persönlichen Kontakt, weil die lieben mich, die Mieter.
Sehr schön. Dann wichtige Frage, wie schätzt du die aktuelle Marktlage ein und was ist dein Ausblick hinsichtlich Preise, Zinsen und so weiter?
Ja, das ist ein gutes und sehr spannendes Thema. Ich habe sowas Ähnliches schon einmal erlebt. Also momentan als Immobilienmaklerin Katastrophe. Es ist echt tote Hose, es ist wirklich schwer. Und ich glaube, dass auch viele Makler aufgeben. Habe ich gehört. Mein Anwalt hat mir gesagt, er hat um 60% weniger Transaktionen.
Mhm.
Bauträger gehen reihenweise pleite und Makler geben sehr viele auf. Und er hat mir gesagt, wir sind die Einzigen, die ihm überhaupt noch Umsatz bringen.
Mhm.
Weil ich kenne das schon. Ich habe das schon einmal erlebt in Wien. Und zwar interessanterweise in einer Phase, die ganz anders war als jetzt. Ich konnte es mir nicht erklären damals, wie sowas überhaupt sein kann. Ich habe mit offenem Mund damals gestaunt. Und zwar, da waren die Preise immer am Steigen. Ich war im Zinshaussektor tätig. Und die Preise waren immer am Steigen. Und jedes Haus, was man irgendwie erwischt hat, hat man mir sofort aus der Hand gerissen.
Mhm.
Und dann war die Expo angesagt in Wien.
Oh, jetzt musst du mir helfen, wann war das?
Naja, wann war das? Das ist lang her. Das ist, weiß ich nicht, eh so in der Zeit 2002, 3, 4. Die Expo, 20 Jahre wird es her sein. Na, 20 Jahre wird es ungefähr her sein, schätze ich mal.
Okay. Und ich weiß nicht. Ähnliche Situation wie heute, sagst du?
Es war genauso. Also natürlich nur auf Wien bezogen. Jetzt ist es weltweit oder ja. Aber auf Wien bezogen war es so, von einem Tag auf den anderen konnte ich ein Objekt nicht mehr verkaufen. Ich hatte ein schönes, ein wunderbares Zinshaus. Ich hatte einen Käufer schon dafür, der wollte es haben. Dann wird die Expo abgesagt und auf einmal macht der Käufer einen Rückzieher, überlegt noch hin und her und macht ein geringeres Angebot. Und der Eigentümer hat zu mir Folgendes gesagt: "Na, da muss ich jetzt einmal mir in den Spiegel schauen, ob ich so deppert ausschaue, wie der glaubt, dass ich bin." Ich habe diese Sprüche geliebt damals.
Herrlich, ja.
Ganz lustig. Und er hat das, und es kam nicht zum Abschluss. Und es ging gar nichts mehr. Es war total tote Hose. Auf einmal irrsinnig schwer.
Okay, und das, du leitest das her. Das hat damit zu tun, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, die Expo wurde damals abgesagt.
Es war immer in den Medien. Also die Medien machen irrsinnig viel aus. Ja. Die Medien haben dann geschrieben, die Preise steigen wegen der Expo. Es wird zu viel auf die Expo spekuliert. Und es war dann auch wirklich so, ja. Das ist dann angesprungen und auf einmal war das so. Ähnlich wie in der 2021 jetzt mit Corona. Es war ja auch so ein plötzlicher Wuff, dass es da hochgeht plötzlich, ja.
Ja, Wahnsinn, ja. Das billige Geld, ne?
Ja, damals war das Geld nicht billig. Mhm. Aber die Expo hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mir ja nicht erklären, warum, weil eine Expo geht ja vorbei. Also warum man da auf Immobilien spekuliert, ich habe mir gedacht, die haben einen Vogel, aber okay.
Mhm. Ja, spannend. Okay, und das heißt, wie gehst du mit der momentanen Marktphase um als Investorin? Investierst du selber aktuell aktiv?
Naja, ich gehe auf die 75 zu. Mhm. Wenn man so will, ich gehe auf die 80 zu. Ich kann es nicht mehr abzahlen. Mhm.
Das heißt, du bist de facto schwer finanzierbar, oder?
Nein, ich bin finanzierbar. Okay. Ich habe gar kein Problem. Meine Bank gibt mir Geld. Aber was soll ich damit anfangen? Ich kann es ja nicht mehr abzahlen.
Verstehe.
Ich will überleben. Und jetzt noch weiter wachsen.
Das ist keine Strategie für dich.
Ist für mich keine Strategie mehr, aber durchhandeln würde ich schon. Mhm.
Wie siehst du den Fix and Flip Markt aktuell? Schwierig, ne?
Sehr schwierig. Also ich bin ja zu feig eigentlich für den Fix and Flip Markt. Ich bin ja ganz, ganz vorsichtig. Eine ganz vorsichtige Unternehmerin bin ich. Okay. Und ich wollte ja immer Fix and Flip machen und es ist mir aber selten gelungen, weil ich muss 100% sicher, 1000% sicher sein, dass das aufgeht. Also ich muss wissen, ich kaufe das so günstig ein, dass ich es mit Gewinn weiterverkaufen kann. Sonst mache ich es nicht.
Du bist ja sehr, sehr engagiert in den Social-Media-Kanälen unterschiedlichster Art. Wir verlinken dann deine ganzen Kontakte auch noch in den Shownotes. Was würdest du einer jungen Investorin, einem jungen Investor, der jetzt vielleicht damit liebäugelt, seine erste Immobilie zu kaufen, was würdest du ihm in der aktuellen Phase raten? Jetzt kaufen, ja oder nein? Warten? Wie wäre da dein Zugang?
Also ich glaube, eine bessere Zeit als jetzt wird in der nächsten Zeit nicht kommen. Das glaube ich.
Klare Aussage.
Ich bin jetzt kein Prophet. Ja, wir wissen nicht, was in der Wirtschaft noch alles sich drehen und passieren wird. Aber aus meiner Erfahrung, so wie es damals der Markt hier tot war und die Objekte schwer verkäuflich, ich war ja blöd. Ich habe das falsche Mindset gehabt. Ich habe mir damals gedacht, wenn ich 10 Wohnungen habe, habe ich eine schöne Pension. Ich hätte einfach alles kaufen können damals. Alles. Dann hätte ich jetzt nicht 12 vermietete Objekte, sondern 200.
Genau. Das ist das, gell? Rückwirkend betrachtet, denkt man sich, was man damals überlegt hat, was man zerrechnet hat und was man Unsicherheiten vor sich hergetragen hat. Ich sage auch immer, ich habe auch so einen Stehsatz, ich sage immer, die Zeit heilt alle Cashflow-Wunden.
Absolut.
Wir leben in einer inflationären Welt, das heißt, natürlich mit Up and Downs, aber langfristig gute Immobilien. Und da kommt es immer darauf an, Qualität vor Quantität. Gute Immobilien in guten Lagen steigen langfristig im Wert.
Absolut.
Absolut. Ich sehe das genauso wie du auch. Also ich würde auch jeden raten, jetzt hat man wirklich gute Einkaufspreise. Du kannst es bestätigen, Johanna, vor 2-3 Jahren noch, da haben sich die Leute fast geprügelt, haben die Preise hochgeboten. Jetzt kannst du wirklich größtenteils auch in guten Lagen, weil einfach so wenig Nachfrage ist, gute Einkaufspreise erzielen. Natürlich, die Zinsen sind hoch, die Cashflows dadurch meist negativ, vor allem wenn man mit viel Fremdkapital arbeitet. Aber und da kommt es aber, die Zeit heilt alle Cashflow-Wunden und der Vermögen genau. Über Wertsteigerung und Tilgung. Und das ist die Magie. Das ist ja das Schöne an der Immobilie.
Hm? Ja, absolut, absolut. Ich sehe es genauso, absolut. Ich habe mir niemals vorstellen, ich war ja arbeitslos, weißt du. Ich war alleinerziehend, arbeitslos. Ich habe, wie ich die erste Wohnung gekauft hatte, nachdem ich sie gekauft hatte, ich habe die Wohnung gar nicht sanieren können, ja, weil ich hatte das Geld nicht, um noch einen Monat Miete und Rate gleichzeitig zu zahlen. Das ging nicht. Ich habe gekauft und bin sofort umgezogen in die unsanierte Wohnung. Ich hatte einen Möbelberg in der Wohnung, die Matratze unterm Tisch, habe da geschlafen, mein Sohn in seinem Zimmer auf der Matratze. Und dann habe ich angefangen mit der Sanierung stemmen. Dann hat sich dieser feine Staub über das ganze Mobiliar gerieselt. Das war höllisch. Ja? So arm war ich. Und ich bin herumgefahren von Supermarkt zu Supermarkt und habe jeden Cent umgedreht, um irgendwo das Brot um ein paar Cent günstiger oder Schilling.
Damals, ja.
Günstiger zu kriegen. So arm war ich damals. Und ich habe mir niemals vorstellen können, dass ich ein solches Vermögen mal haben werde.
Super. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, da müssen alle gut zuhören, was du erzählst, weil du bist ja jetzt 73, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
74,
ja. Gratuliere.
Alt 75.
Stell dir vor, du würdest heute angenommen keine Immobilien haben. Keine Mieteinnahmen aus Immobilien. Könntest du von deiner Pension leben?
Naja,
knapp. Ja, oder? Knapp. Ja, und das ist aber, glaube ich, ganz wichtig, diese Altersarmut. Ja? Vor allem auch die nächste Generation wird ja immer weniger Pension bekommen. Und das
absolut.
Ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich ja so begeistert auch, dass du dein Wissen und deine Erfahrungen weitergibst mit voller Leidenschaft, dass man die Leute aufmerksam macht, dass sie sich mit dem Thema Altersvorsorge, Immobilien und so weiter beschäftigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja?
Ich halte es für ganz wichtig. Also ich war übrigens auch mein Einstieg. Also mein Gedanke war, ich hatte eine Miete von 10.000 Schilling damals und habe mir eine Rentenvorausberechnung machen lassen. Und meine Rente war auf 12.000 Schilling damals.
Das wird dann eng, ne?
Und dann habe ich mir gedacht, das kann sich ja nicht ausgehen. Ich brauche eine abgezahlte Eigentumswohnung, sonst kann ich gar nicht überleben. Das war die Idee. Und dann ist es anders gekommen. Die Rente ist noch ein bisschen gestiegen, weil ich noch ein paar gute Jahre hatte. Und ja, viele Immobilien sind dazugekommen.
Super, ja. Na, Johanna, liebe Imo-Oma, vielen, vielen herzlichen Dank für die sympathischen Einblicke und auch die ehrlichen Worte. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war ein tolles Interview. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg, Freude. Vor allem, ich merke ja, dass du das mit Leidenschaft machst, deine Wissensweitergabe. Du machst ja das mit vollem Engagement, dass du da viele, viele Menschen noch inspirieren kannst mit deiner Power. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Lade dich hiermit auch herzlich zum Stammtisch ein, dass du mal
vorbei. Aber der war gestern, oder?
Der war gestern, ja, aber zum nächsten.
Ich habe es mir überlegt.
Super.
Ich habe es gefunden, habe es mir überlegt. Okay.
Super. Dann jeder, der sich interessiert, wir verlinken in den Shownotes deine ganzen Links, Instagram und so weiter. Folgt der Immo-Oma und habt viel Freude mit Immobilien. Danke, liebe Johanna.
Ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön, mir auch.